Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Donnerstag, Europapokaltag und natürlich vorab, wie immer, wie jede Woche, das Wettbrötchen. Hallo, liebe Wettigel da draußen. Hallo, Hadi.
Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Salamu alaikum.
Und hallo, Basti.
Ciao, 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 ciao.
Die Eintracht heute Abend in der Europa League gegen Riga, gegen die Riga Fußballschule. Seid ihr aufgeregt? Ist aufgeregt das richtige Wort? Obwohl es Europapokal ist? Oder hört es sich eher nach Florida Cup an?
Nein, also aufgeregt ist so eine Sache. Im Normalfall schon, beziehungsweise wird es wahrscheinlich auch wieder heute so sein, dass 20 Minuten vor Anpfiff wieder so dieser, wie sagt man, dieses, boah, jetzt habe ich Bock, dass dieser Moment kommt. Aber ich glaube, dieses genervte Sein und dieses Abgefuckte vom Wochenende sitzt mir persönlich immer noch bös im Magen. Mir geht's echt nicht gut. Ich habe echt Schmerzen. Ja, also
jetzt ist es 5 Tage her und ich kann es 100% nachvollziehen. Aber das nervt tatsächlich immer noch, oder?
Ja, frag doch Basti.
Basti.
Welche Frage soll ich beantworten?
Beide.
Ob es immer noch nervt.
Ob es immer noch nervt und welchen Impact es auf deine Fußballgenusserwartung für heute Abend hat.
Also die Frage nach Europapokal muss ich differenziert beantworten, weil da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. A, habt ihr es schon genannt, diese Leverkusen-Geschichte ist natürlich immer noch in den Köpfen. B, fremdel ich weiterhin mit diesem Modus, das heißt, ich habe Schwierigkeiten, dieses Spiel sportlich einzuordnen. Gleichzeitig ist durch das Unentschieden gegen Pilsen eine gewisse Wichtigkeit da, bilde ich mir zumindest ein. Ich kann es nicht einschätzen, weil dieser Modus halt so ist. Und viertens ist es Europapokal trotzdem. Es ist einfach Europapokal und ich glaube, das, was Hardy sagt, wird dann halt eintreten. So, es wird dunkel sein, es wird Flutlicht sein, es wird Europapokal sein. Da ist der Gegner fast schon egal, auch wenn ich den nicht unterschätzen würde. Die haben in 33 Spielen 84 Punkte geholt, die Boys.
In Lettland.
98 Tore geschossen.
In Lettland.
Trotzdem werden die schon einigermaßen auf irgendeiner Ebene eingespielt sein, die Boys. Also irgendwas muss ja bei denen funktionieren. Egal, ob es auf Low Level ist, aber da wird keine Mannschaft kommen, die komplett direkt auseinanderfällt, sondern irgendwas wird da zusammengewachsen sein. Also ich warne davor, die komplett zu unterschätzen, weil das Gefühl habe ich. Das Gefühl hatte ich gegen Pilsen auch schon vorher, da haben wir auch drüber gesprochen, dass ich dachte, ah, hoffentlich kommen auch Fans und Mannschaft auf Strom, auf trotz des Gegners. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen, weil das Spiel, nochmal mit Sternchen, ist wichtig. Du hast jetzt bei Istanbul gewonnen und musst jetzt aber halt durchziehen und sagen, okay, geil, wenn wir das gewinnen, haben wir 7 Punkte. Das gibt dir wahrscheinlich eine gute Position in dieser riesigen Tabelle. Und am Ende hast du auch noch schwere Auswärtsspiele vor der Brust. Das heißt, du musst dieses Spiel eigentlich gewinnen. So, das lege ich fest. Erste definitive Aussage heute, du musst dieses Spiel gewinnen. Ich werde wahrscheinlich in Europapokalstimmung kommen, bin aber trotzdem immer noch richtig sauer, was da in Leverkusen passiert ist, weil man muss eine Sache zusammenfassen. Es ist auch heute noch ein Skandal, was da passiert ist. Da kann Knut Kircher sich drehen und wenden, wie er will. Da kann mir Robert Andrich was sagen. Christoph Kramer kann sich auch nochmal äußern. Knut Kircher soll mit seinem fucking Ermessensspielraum einfach in den Urlaub fahren und mich in Ruhe lassen.
Ja, weil, für seinen Ermessensspielraum soll er in Urlaub fahren.
Ja, und er soll auch nach Ermessen lange da bleiben.
Ganz lange soll sich richtig ausmessen, soll er sich das mit seinen Ermessen aller. So, Ermessen, das sind mir die Liebsten. Aller.
Mit einer Hermes-Tasche, Alter.
Ja. Oder soll er sich von Hermes was bringen lassen? Ja. Was weiß ich, Alter. Aber sollen wir nicht auf die Nüsse gehen? Ermessensspielraum, Alter.
Ermessensspielraum.
Geh wohin du willst, Warak, lass uns in Ruhe. Wir haben schon mitten im Spiel, ich mein's tot ernst, mitten im Spiel haben wir schon relativ früh gemerkt, das wird ein Skandal, Leute.
Ja, ich habe es auch überall erzählt, bei Fußball 1000, bei 93, dass du neben mir standest und gesagt hast, ey, das Schlimme wird nicht sein, was da gerade passiert ist, sondern dass uns Leute dann im Laufe der Woche erzählen werden, ja, eindeutig und so ganz klar war das nicht. Und genau das ist passiert und das macht mich noch sprachloser. Ja. Dass du das Gefühl hast, du wurdest irgendwie beschissen, aber irgendeiner will dir dann noch erzählen, ja, das ist ja ganz normal. Es gibt wie, weiß nicht, Alter, gehst auf die Bank, hast irgendwie... weiß ich nicht, abgeschlossen, weil das ganze Geld ist weg. Und dann sitzt der Bankberater grinsend vor dir und sagt, ja, gut, also. Das kann schon passieren.
Ja,
und
gut,
sagst du, nein, das kann nicht passieren. Das steht hier nicht. Ja, es kommt drauf an, wie man die Verträge liest, Herr Rothe.
Ja, das ist Ermessensspielraum.
Sie können sich jetzt auf jeden Fall keine Hermes-Tasche kaufen mehr. Mann! Das gibt's doch nicht, Alter.
Echt
nervig. Das ist schon, also, ich weiß nicht. Christoph Kramer, Alter, den habe ich ja dann auch bei der Champions League gesehen. Boah, ich weiß nicht, ey. Ich versteh diesen
Ich finde die Aussage auch tatsächlich falsch, einfach.
Das ist es ja. Das ist ja das Ding.
Ich finde noch nicht mal, dass es diskutabel ist, sondern es ist einfach eine falsche Aussage. Und ja, manchmal kommt es mir halt so vor und dann hinterfrage ich mich halt.
Ja.
So, sind alle dumm oder sind alle blöd oder leben wir wirklich in einer komplett postfaktischen Welt oder liegt's an mir?
Das ist aber genau dieser Struggle, den ich in mir habe.
Ja.
Weil normalerweise glaube ich schon, dass ich in der Lage bin, selbst wenn ich emotional bin, mit ein paar Tagen Abstand zu sagen, okay, bei der Diskussion gibt es zwei Seiten und wir machen es ja auch oft bei 93, wir akzeptieren verschiedene Meinungen, ohne dass wir uns streiten, man probiert selber Sachen zu hinterfragen, sich zu reflektieren, bla bla bla, all diese Fähigkeiten besitze ich, normalerweise.
Ich behaupte ich auch, ja.
Ja, und hier aber nicht.
Ja, genau.
Und das ist dann,
genau.
Ja, und das ist aber genau dann das, was du sagst, dann hat man das Gefühl, werde ich jetzt verrückt? Bin ich verrückt geworden? Weil die anderen Leute so nonchalant sagen, ja gut, das ist schon eine knifflige Entscheidung, es ist 50-50. Und in dem Moment denke ich mir, okay, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht und dann weiß ich nicht.
Und dann hinterfragt
man auf Ursachensuche.
Weißt du, bei mir kommt noch dazu, wenn ich, keine Ahnung, soziale Medien konsumiere oder so und diese ganze, was jetzt, keine Ahnung, Wahlkampf, Nahost, keine Ahnung. Und du hast ja überall... wirst du zugeballert mit irgendwelchen postfaktischen Geschichten. Donald Trump stellt sich vor 30.000 Leute und behauptet, die Demokraten wollen euch verbieten, Fenster in Häuser einzubauen. So, so. Mit einem straight face.
They're eating the cats.
Mit einem straight face. So.
Geil.
Die CDU behauptet, die Grünen wollen euch eure Haustiere wegnehmen. So, und dann kommt Christoph Kramer und sagt, ja, das war gut verteidigt. Und dann sitze ich da mit diesen drei Informationen und denke, was ist denn los mit der Welt?
Hä, wo hat er das? Hat er das wirklich gesagt?
Ja, Mann. Er hat gesagt...
Christoph Kramer?
Ja, Christoph Kramer hat gesagt, Ta macht's gut, Etikette macht's schlecht. Für mich ist es kein Elfmeter.
Und das ist es ja.
So, und dann sehe ich diese drei Informationen, ja. Ihr dürft keine Fenster einbauen in Amerika, die Grünen wollen euch die Hunde klauen und Christoph Kramer sagt, es gut verteidigt. Und ich sitze da und denke, ey, liegt's an mir? Oder
ja.
Lebe ich mittlerweile in einer falschen Realität?
Ja.
So, es kann ja auch sein, vielleicht lebe ich ja in Sucker Punch, keine Ahnung. Ich hoffe einfach nicht.
Hä, Chris Kramer, das ist also, das, ich meine, guck mal, wenn von 10 Leuten 9 sagen, das ist ein klarer Elfmeter, dann halt als einziger die Fresse.
Jo, aber es ist ja nicht nur Christoph Kramer, es ist doch auch Knut Kircher.
Auf der anderen Seite.
Es sind doch auch andere Leute,
Es ist auch Robert Andrich jetzt nach dem Spiel hinstellt und mit O-Ton sagt, ja, das wäre jetzt aber auch für die Eintracht vom Spielverlauf nicht verdient gewesen. Und ich denke mir, Digga, was ist das denn für eine Aussage? Was soll das denn heißen? Dass man den Elfmeter jetzt auch nur noch geben kann, wenn du vorher die den erarbeitet hast, oder was? Was bedeutet das?
Es sagen ja auch genug Leute so, ja, aber der ist ja wirklich zu früh losgesprungen. Es wäre ja vielleicht gar kein Tor gewesen.
Er kann zwei Tage vorher losspringen.
Ja, eben, spielt keine Rolle. So, und ich raff das nicht. Und ich denke, ich habe überhaupt nicht die Kraft, mich dann auf solche Diskussionen einzulassen.
Drückt ihn weg in der Luft. Ellenbogen ist in seinen Rippen drinne.
Ja, ich glaube nicht, dass wir drei da uns darüber unterhalten müssen, weil wir die gleiche Wahrnehmung haben. Aber ich raff halt nicht, wie man eine andere Wahrnehmung haben kann. Das ist doch die Diskussion. Ich verstehe es halt nicht.
Ja, ich denke mal halt einfach, es gibt da halt einfach speziell, was diese Thematik angeht, muss es irgendwie dann nochmal so eine andere Seite geben. So, ja, gut, alles klar, dann Knut Kircher hier, du musst jetzt dafür sorgen, dass du da jetzt irgendwie das dagegen irgendwie einlenkst oder so. Hier, Chris Kramer, hier hast du mal einen Fofi, erzähl mal bitte, dass der Tades gut verteidigt hat.
Ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, ich habe das die ganze Zeit auch im Gefühl, dieses, und das ist auch Teil meiner Gedanken, wenn ich selber reflektiere, okay, hast du sie jetzt nicht mehr alle, ob es nicht vielleicht an gewissen Stellen, und das habe ich auch selber wahrscheinlich, so eine Relativierungssucht auch manchmal gibt. Dass egal welches Thema, egal wie eindeutig es ist, du brauchst immer irgendeinen oder ein paar Leute, die dann sagen, ja, aber vielleicht ist es auch
ja,
so, was ja prinzipiell richtig ist. Das ist ja prinzipiell auch richtig.
Also listen to both sides, ja?
Es ist ja prinzipiell richtig, dass du in Betracht ziehst, dass du mit deiner Meinung falsch liegen könntest. Das ist ja richtig. Aber ich habe das Gefühl, das wird mittlerweile zu oft angewendet. So, es gibt Dinge, nein, die sind eindeutig. So, wie du es gesagt hast. Das mit den Fenstern stimmt nicht. So, dann
Stand heute.
Wir als Gesellschaft auch dahin kommen zu sagen, ja, es gibt definitive Aussagen. Und ich traue mich auch, die definitive Aussage zu treffen. Zu sagen, ja, das war ein Elfmeter, es ist doch alles gut.
Mein Hermes-Päckchen ist da.
Mann.
Ich kann
euch hundertprozentig verstehen, wenn ihr auch heute noch sauer seid.
Und ich sag dir auch warum. Ja. Weil das auch sportlich blöd ist. Weil am Ende, wenn ihr einfach da einen Punkt holt, dann ist der Druck vor dem Spiel bei Union Berlin jetzt auch ein bisschen kleiner. Und dann hast du gegen Bayern und Leverkusen 2 Punkte geholt, bist ungeschlagen, alles bleibt im Flow. Jetzt ist dieses Spiel gegen Union trotzdem ein bisschen mehr aufgeladen. Union Berlin ist gut drauf, die sind souverän drauf, die stehen ja auch vor der Eintracht. Und wenn du das Spiel verlierst, dann ist dieser geile Saisonstart wieder weg. So, und dann ist dieser Schwebezustand, mit dem die Eintracht in die Saison rein ist, dann ist der weg. Und das ist halt scheiße. So, und das hat einfach Auswirkungen. Und ich hoffe sehr, dass die Spieler ja heute Abend im Europapokal Bock haben und dann am Sonntag einfach so eine Wut im Bauch haben und sagen, nee. Und wenn jetzt hier wieder ein Bullshit entschieden wird, machen wir halt ein Tor mehr und keine Ahnung. Also ich hoffe, dass die Eintracht auf Strom bleibt, ehrlich gesagt, so was das betrifft, weil ich warne davor, dass diese Zeit, die wir jetzt hatten, schnell vorbei ist. Und dass du wieder in Spiele reinkommst, wo der Druck vorher da ist, den hattest du die ja nicht. Du hast ja erspielt als Eintracht, dass du befreit ins Spiel gehen kannst, was ja wirklich auch wirklich wichtig ist und was wirklich auch geil ist. Aber das kann jetzt halt nach Berlin, kann das schon wieder weg sein. Und das davor habe ich einfach ein bisschen Angst. Und das wäre mit einem Punkt in Leverkusen komplett anders.
Ja.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, die sind böse abgefuckt und denken sich jetzt erst recht. Ja, aber wie du schon gesagt hast, so wie du schon sagst, so, du weißt, so Spieler wie Andrich mit ihren Aussagen und so, das nervt dann halt einfach nochmal zusätzlich, weil ja, es ist halt wirklich jetzt nochmal Tage vergangen und es kam ja auch, also es gab ja diese berühmt-berüchtigte Situation, eine Minute vor Halbzeitpfiff. Ich glaube, da haben Basti und ich uns angeguckt und also, wo er den Götze so am Trikot zieht und dann gab es, glaube ich, in der Halbzeitpause hat mir der Basti so ein Bild bei X gezeigt. dass der da so einen halben Meter davor steht, und bei Mamouche war es genauso. Und da war mir schon klar, okay, irgendwas stimmt mit dem Bruder heute nicht.
Ja, das geht ja völlig unter. Da hat Felix Brücher fast sogar noch Glück, dass ja, die eben. Diskussion um seine allgemeine Spielleitung dadurch leise geworden sind, weil auch die war ohne diesen Elfmeter schon ein Skandal. Und auch auf beiden Seiten. So, also der hat auf beiden Seiten Dinge übersehen. Es gibt potenziell eine gelb-rote Karte in diesem Spiel. So, gibt er auch nicht. Und sehr merkwürdige Geschichten. Bei den ersten beiden Elfmetern war er auch sehr unsicher. Und so weiter und so fort. Also, das war, und da, guck mal. Das kann ja passieren. Es wäre ja nicht die erste skandalöse Schiedsrichterleistung in der Bundesliga.
Gibt's. Und noch nicht die erste von Brisch.
Ja. Trotzdem würde ich den noch zu einem der besseren Schiedsrichter zählen.
Was ein dramatischer Satz ist, Basti.
Ja, trotzdem kann das existieren, das ist doch vollkommen okay. Was nicht existieren sollte, ist dieses Rumlamentieren danach oder Rumlavieren, wo du probierst, solche Dinge halt noch irgendwie zu relativieren, weil du das Gefühl hast, ja, keiner hält das aus, dass das auch sein kann. Ich habe das Gefühl, dass da Narrative gesponnen werden sollen, die sagen, nee, das kann nicht sein. Ein Schiedsrichter kann keinen rabenschwarzen Tag haben. So, das ist ausgeschlossen praktisch. Und wenn das so ist, dann müssen wir das kommunikativ relativieren. Das Gefühl habe ich. War irgendwann mal ein Schiri da, der gesagt hat, nee, das habe ich heute schon komplett versaut.
Jöllenbeck.
Wegen ja, der das war Arnold Karazor-Geschichte, oder?
Ja, aber das war eine Szene. Ich meinte einfach, ja, dass er sagt, boah, heute war nicht mein Tag.
Also, nee, das glaube ich nicht.
Ein Schiedsrichter wird ja wohl irgendwann mal ins Bett gegangen sein und gesagt haben, fuck, das habe ich komplett verschissen heute.
Bestimmt, aber nicht öffentlich.
Ja, und das ist halt so ein bisschen das Ding.
Bruder, scheißegal, du entscheidest dieses Spiel, du leitest dieses Spiel. Stell dir vor, im Käfig, im Oktagon, hat der Schiri einen rabenschwarzen Tag und lässt 3-4 Tiefschläge und sagt, ja gut, im Ermessensspielraum. Du hast ihm halt
das ist ja das
linke Ei weggetreten, aber geht noch, Digga. Oh, dem ist dein Mundschutz rausgefallen, du hast ihm jetzt 3 Zähne in den Hals reingedrückt, aber geht noch, Digga. So.
Ja.
Das sowas glaube, darf nicht passieren. Digga, du übernimmst diese Leitung.
Aber ich glaube, das, was Basti haben will, ist eine transparente Fehlerkultur. So, und
die, ja, mach dich gerade am Ende wenigstens, damit ist, du uns leid
die
tust.
Die ist halt einfach nicht da. Die ist halt einfach nicht Existenz.
Ja, und die ist auch irgendwie nicht im Bewusstsein. Ich habe das Gefühl, ich mache ja mit Heike Borufka auch einen Gerichtspodcast, und da habe ich ähnliche Beklemmungen, was die Justiz betrifft. Dass dieses System darauf ausgelegt ist, dass die davon ausgehen, dass die keine Fehler machen. Das heißt, umso schwerer ist es, wenn dir da Unrecht getan wurde, da rauszukommen. Das heißt, das System ist so aufgebaut, dass du das Gefühl hast, okay, der Default-Modus ist, wir machen keinen einzigen Fehler. Dann gibt's ein paar Möglichkeiten, aber die sind trotzdem schwieriger. Und genau das Gleiche habe ich hier auch.
Ja, ich glaube, die kein Zufall, dass so viele Schiedsrichter im echten Leben Polizisten sind, ne?
Ja. Und da ist ja das Gleiche, ein super Thema.
Ja, ja.
Polizeikommunikation in der Öffentlichkeit ist ja genau das Gleiche.
Genau.
Da wird davon ausgegangen, ja, einen Fehler werden die nicht machen.
Genau.
Und wenn die einen Fehler machen, werden wir schon irgendwie eine Kommunikation finden durch Polizeipressemitteilung, dass das sich anders anhört oder wir lassen Dinge weg oder formulieren die anders. Das ist genau das und es ist ähnlicher Vibe. Natürlich hat das alles andere Auswirkungen, eine andere Wichtigkeit, aber der Spirit ist der gleiche. Davon auszugehen, nee, Fehler sind nicht vorgesehen und wenn die stattfinden, müssen wir die irgendwie anders glatt bügeln, als einfach die Wahrheit zu sagen. Und ich glaube schon, dass das viel zu dieser Wut, die danach herrscht, beiträgt.
Absolut.
Dass wenn dir einer ins Auto reinrast und du steigst aus, guckst den an, der macht das Fenster runter und sagt, nö, das war ich nicht. Dann denkst du, Digga, ich saß in dem Auto, ich hab da gesehen, dass du es warst. Nee. Ich hab gar kein Auto.
Fährt aber dann weg.
Ja, und fährt dann weg und dann kommt der Polizist und sagt, ja, ob das jetzt sein Auto war, wissen wir ja nicht.
Ja.
Und du stehst da und denkst, bin ich jetzt verrückt geworden? So, der ist mir doch gerade hier reingefahren. Kann sein. Wir wissen aber A nicht, wer das war und B nicht, ob das überhaupt ein Auto war. War das denn überhaupt ein Auto?
Ja.
Und du denkst,
sind sie nicht gegen einen Baum gefahren?
Und du denkst halt, seid ihr verrückt?
Ja,
oder bin ich jetzt verrückt?
Ja. Ich hab hier, und das ist ja aber der VR. dann hast du eine Handyaufnahme. Zeigst das dem? Und dann sagt er so, boah, also da erkennt man das jetzt nicht eindeutig. Und denkst du, was? Er fährt doch in mich rein, ist doch auf dem Video. Weiß ich nicht.
Ich darf nicht so viel lachen. Halt, mir tut der rechte Arm so unfassbar weh. Ich muss gleich zur Krankengymnastik. Ich darf nicht so viel lachen. Was das ist zum passiert? Ersten Mal in meinem Leben zur Krankengymnastik.
Ich bin dadurch, dass es der rechte Arm ist, ersparst du dir schon mal Penela-Witze von Hardy und mir. Axel ist frust, dass er nicht mit auf die Venus kann.
Hä, wann ist die?
Leute. Nein, ich habe eine ein Sehnenkanal ist eingequetscht.
Ja?
Mhm. Und das tut weh. Und jetzt muss ich Cortison nehmen und Schmerztabletten.
Wie ist das? Ist das irgendwie passiert oder einfach so?
Das ist auf dem Rückweg von deinem Geburtstag ist das aufgetreten.
Ja, war mir schon klar, dass das schon wieder was damit zu tun hat, Axel.
In der Bahn.
Nachdem du da mit 2-3 Dosen durchs Frankfurter Bahnhofsviertel gelaufen bist, war mir das schon relativ klar, dass es irgendeine Cortison-Story gibt.
Ja, selbstverständlich. In der Bahn.
Ich habe auch schon da gestanden und habe gesehen, die rechte Schulter hängt. Die rechte Schulter, da ist ein Kanal eingeklemmt.
Was
seid ihr für Arschlöcher? Könnt ihr bitte mal ein bisschen Empathie zeigen? Ich muss zum ersten Mal in meinem Leben zu einer Krankengymnastik.
Ja.
Ich komme mir viel Spaß vor, als wäre ich 100.
Viel Spaß beim Dummvorkommen.
Ich komme mir vor, als wäre ich 100. Ey, was soll
so,
das?
So, Herr Goldmann, dann heben wir mal den rechten Arm hoch und gucken, wie weit es geht.
Genau. Gut gemacht, Herr Goldmann.
Und während wir den rechten Arm heben, knicken wir so das linke Bein. Also,
was seid ihr für Arschlöcher? Ich habe jetzt halt gedacht, ach mein Gott, ich kriege ein bisschen Empathie ab. Aber ihr seid ja schlimmer als meine Frau, die seit 3 Tagen nur lacht.
So, Herr Goldmann, wir machen mal den Hampelmann, um zu gucken, wie die Bewegung ist. Also Axel, den Ermessensspielraum herauszustellen. Geil.
Naja. Ich erzähle euch gar nichts mehr.
Axel, also ich sag dir, ich darf das. Ich hatte schon mit Mitte 20 Krankengymnastik, was soll ich denn sagen?
Ja, und wie ist das?
Entwürdigend. Ja, dann muss man sich ehrlich machen. Ich kann das nicht von den Schiedsrichtern fordern und selber nicht machen. Nein, da muss man ehrlich sein, da liegt man da und muss wirklich simpelste Übungen machen, die aber aufgrund deines Zustandes halt nicht mehr simpel sind.
Ja.
Aber trotzdem hast du das Gefühl, ja, da kriegst du jetzt Applaus, weil du mal deinen Arm ausstrecken konntest. Und kriegst dann aufmunternde... Sehr gut, Herr Roth, sehr gut. Da sind wir aber schon weiter, als ich dachte. Und du denkst dir, Digga, ich hab dir gerade die Hand geschüttelt, Alter.
So eine Scheiße.
Geil.
Also ich hab mein Setup jetzt gerade für die Aufnahme, musste ich tatsächlich mein Setup umbauen und mache so ziemlich alles mit links, weil ich rechts einfach echt nicht gut bewegen kann im Moment. Das tut so abartig weh.
Das ist aber auch, das ist ehrlich gesagt mit eines der schlimmsten Sachen, Schmerzen, die permanent und im Alltag dabei sind. Ja. So, weil du, also bei mir war es damals so, ich hatte ja Fußballunfall mit hier Bandscheibe und so und hatte dann 2 Monate lang wirklich konstant Schmerzen, was wirklich nach ein paar Wochen dazu geführt hat. Also ich konnte weder richtig schlafen, ich konnte gar nicht, dass ich fast amok gelaufen wäre. Also es war wirklich nicht weit weg, dass ich mir eine Maschinenpistole besorge und irgendwas abknallen muss. Weil das spielt schon sehr hart in den Alltag rein.
Es ist so.
Immer da ist, Alter.
Es ist so. Und ich habe jetzt heute Morgen wieder so ein Schmerzding genommen, aber es geht jetzt schon wieder langsam zurück. Also ich merke es halt jetzt schon wieder. Und ich kann in dem Moment, wo ich dann wirklich den Arm benutzen will, wie ich ihn normal benutze, dann funktioniert das nicht. Und das kotzt mich halt echt an. Und jetzt muss ich heute Nachmittag gleich zum ersten Mal dahin und muss mich vorstellen. Hallo. Ich bin der.
Aber vorher wisch ich mein Vorstellen. Nicht, dass du dann dabei winkst und den falschen Arm nimmst und dann noch mehr Schmerzen hast.
So eine Scheiße, ey. Keine Ahnung. Und jetzt muss ich am Samstag muss ich auf eine Hochzeit. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dann den ganzen Abend mit Schmerzen darum zu hantieren.
Ja gut, also die Hochzeit wird Möglichkeiten, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, die Hochzeit wird dir Möglichkeiten bieten, den zu reduzieren.
Ja, aber wenn ich halt Cortison und Schmerzmittel drin habe, weiß ich nicht, inwieweit das gut ist, noch andere Substanzen damit zu vermischen.
Ja, aber Alkohol ist nie gesund.
Ja. Alkohol hilft nur in dem Moment, Axel.
Nein, so meinte ich es nicht. Ich meinte so dieses, das darfst du nicht mit Alkohol kombinieren. Klingt so, als wenn ohne die Kombination Alkohol gesund wäre. So, also, du kannst dich, also, wenn du keine Tabletten nimmst, kannst du dich bedenklich vollsaufen, gar kein Problem. Ein Nervengift, gar kein Ding. Aber, ich nehme ja die Tabletten, da trinke ich keinen Alkohol. Das mag stimmen, dass das verstärkt, aber ich glaube, die Schwierigkeit bei Alkohol ist nicht immer die Kombination, sondern ja, Alkohol selber. Keine Ahnung. Aber das hilft.
Ich will halt einfach nur, das ist halt dieser simple Wunsch, ich möchte gerne keine Schmerzen haben. Weißt du? Das würde mir im Moment reichen. Naja. Apropos gut, Schmerzen, morgen der FC gegen Paderborn. Was glaubt ihr? Haben wir eine Chance?
Ja, bestimmt. Noch steht's 0-0. Noch steht's 0-0.
Ich sag euch, das wird ein super wichtiges Spiel. Das ist ernsthaft richtungsweisend, wenn es morgen zu Hause gegen Paderborn keine überzeugende Leistung gibt. Und eine überzeugende Leistung impliziert in meinen Augen auch einen Sieg, also 3 Punkte. Dann wird's unangenehm. Wir haben am Montag da mal drüber gesprochen, Bassi, mit wie ist die Stimmung. Und es gab jetzt in der Zwischenzeit, zwischen Montag und heute, gab es so ein paar Sachen, wo wieder alte FC-Vibes aufgekommen sind in der Lokalpresse, im Stadtanzeiger, im Express, wo das Präsidium sich wieder ein bisschen nach vorne gestellt hat und gesagt hat, so, jetzt erwarten wir aber wirklich Reaktionen. Christian Keller scheint intern doch angezählter zu sein, als ich es erwartet hätte.
Wie hast du das rausgefunden, beziehungsweise was lässt sich das glauben?
Naja, die Artikel, die halt erschienen sind, halt, ne, mit den Statements von Werner Wolf, dann kommt ein Artikel, intern ist Christian Keller wohl doch umstrittener, als es nach außen geklungen hat. Das sind Sachen, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe schon gedacht, bis zum Winter haben wir einigermaßen Ruhe. Das scheint nicht so zu sein. Also anscheinend ist die Erwartungshaltung intern nochmal eine andere gewesen als zum Beispiel von mir. Okay. Und ich glaube, dass morgen ein richtig, richtig wichtiges Spiel ist. Und ich schließe nicht aus, dass sollte das morgen in die Hose gehen, am Wochenende auch der Trainer gekickt wird.
Gekickt schon?
Ja. Ich schließe es nicht aus. Ich weiß es nicht. Ich kann auch keine Prozentzahlen geben. Aber so, was ich so zwischen den Zeilen lese, auch wenn ich mit ein paar Leuten rede, die vielleicht noch ein bisschen näher am Verein dran sind als ich, will ich es nicht ausschließen, ja.
Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ich auch nicht.
Als wir am Montag drüber gesprochen haben, war das eher so eine, fängt das jetzt mal langsam an Frage und nicht, ist das jetzt schon kurz vorm Ende Frage. Weil, ja, ich finde die Situation schwierig. Weil ich finde, der FC hat am Anfang der Saison, wie du schon richtig gesagt hast, auch Pech gehabt. So, also der FC.
Und wir haben keinen schlechten Fußball gespielt.
Ohne dass die Hölle zufrieren muss, kann der FC 4 bis 6 Punkte mehr haben.
Ja.
So, und dann redest du halt ganz anders. Und das ist halt genau diese Schwierigkeit, die man dann bei so einer Bewertung hat, wo man sagt, okay, ab wann schalte ich den Modus, jetzt ist es auch kein Pech mehr an.
Ich glaube, das ist tatsächlich letzte Woche passiert. Ich glaube, dieses Darmstadt-Spiel hat relativ viel kaputt gemacht.
Ja, vielleicht dann auch zu Recht, wenn du sagst, okay, das und das kann ich noch erklären, aber was lasst ihr hier von Florian Kohfeldt 5-1 abschlachten? Ist dann schon was, wo man denkt, okay, irgendwas ist ja.
Ja.
Aber kann es nicht sein, dass vielleicht genau so ein Spiel auch irgendwo hilft?
Es kann natürlich irgendwie eine reinigende Wirkung haben, wenn man sich zusammensetzt und sagt, so kann es nicht gehen und wir müssen jetzt ein anderes Gesicht zeigen. Das muss aber dann morgen passieren, Hadi. Das ist ja das, was ich sage.
Ja, selbstverständlich.
Wenn das morgen passiert, wenn wir morgen zu Hause gegen Paderborn wieder gut spielen und das Spiel gewinnen. Ich finde, das ist tatsächlich wichtig, das Spiel zu gewinnen. Nicht nur gut zu spielen, sondern halt auch die Chancen zu nutzen und 3 Punkte mitzunehmen. Wenn das passiert und wenn man sich dann hinstellt und sagt, jo, wir hatten eine roughe Woche, wir wissen, dass wir in Darmstadt Scheiße gebaut haben, haben uns zusammengesetzt und haben uns eingeschworen und gesagt, so nicht, das ist nicht der 1. FC Köln, das ist nicht unser Gesicht, wir treten anders auf. Ich glaube, dann ist die Diskussion relativ schnell wieder eingeebnet. So, wenn das aber morgen so weitergeht wie in Darmstadt und wenn wir morgen wieder ein beschissenes Spiel zeigen und im Worst Case das Spiel zu Hause verlieren gegen Paderborn, dann hast du, glaube ich, eine Dynamik drin und ihr wisst es selbst, in unseren Vereinen ist so eine Dynamik eine andere Dynamik als von mir aus in Mainz oder in Freiburg oder in wo auch immer. Weil bei uns halt einfach, da ist Lokalpresse, da sind 140.000 Mitglieder, da ist eine völlig andere Erwartungshaltung, da ist eine andere Grundhaltung vorhanden. Und dann entwickelt sich das alles sehr viel schneller. Also ein Trainer oder ein sportlich Verantwortlicher in Köln oder in Frankfurt zu sein, hat ja eine andere Art von heißer Stuhl als irgendwo anders bei kleineren Vereinen. Und dann kann das alles sehr, sehr schnell gehen.
Ja, und ich halte das für ein bisschen gefährlich, weil du irgendwie im Sommer diesen Spirit schaffen konntest, mit dem man nicht rechnen konnte, dass mehr Spieler bleiben, als man dachte. Man hat sich für einen Trainer einen gewissen Spielstil entschieden und man muss ja hoffentlich auch jetzt schon angefangen haben zu sagen, okay, das und das braucht dieser Trainer mit diesem Spielsystem im Winter noch als Ergänzung.
Ja, da gibt es auch konkrete Namen sogar schon.
Ja, und das würde ja komplett das wieder auf Null setzen.
Genau.
Das heißt, da kommt ein Trainer, der kennt die Mannschaft nicht, bräuchte eventuell noch ein bisschen Zeit, um rauszufinden, was er braucht. Und du musst das dann im Winter halt schnell in dem Wintertransferfenster, Klammer zu, besorgen.
Ja, also wie gesagt, es wäre auch jetzt nicht meine Vorgehensweise. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Wichtigkeit des Spiels morgen tatsächlich nicht zu unterschätzen ist. Also wirklich nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Naja, egal. Das nur dazu. Das macht meinen Arm jetzt auch nicht besser. Egal, wir haben Sonne im Herzen. Ihr wisst das ja, ihr kennt uns ja jetzt schon lange. 285 Folgen übrigens, Wettbrötchen. In 15 Folgen haben wir 300 Mal Wettbrötchen gemacht. Auch nicht so schlecht.
Ist das heute die 300. Folge?
Nein, 285.
Ach so.
Und was hast du gerade gesagt? In 15 Folgen haben wir 300 Mal Wettbrötchen gemacht?
Ja, weil wir in 15 Folgen die 300. Folge haben.
Ach so, ja, da lassen wir uns doch bestimmt was einfallen, oder?
Ich hoffe. Vielleicht in Kooperation mit unseren Freunden von den Wettfreunden. Das sollte eine kleine elegante Überleitung zu unseren Scheinen beziehungsweise zu unseren Tipps werden, die wir natürlich auch diese Woche für euch im Rucksack dabei haben. Bevor ihr einen Tipp abgebt, empfehlen wir euch immer, bei wettfreunde.net vorbeizuschauen und euch dort über die neuesten Statistiken und Tipps und Rankings und Prognosen zu informieren. Das hilft und kann einen Unterschied machen, wie ihr euer Wochenende verlebt. So, und damit würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Tipps für diese Woche. Und wie jede Woche fangen wir mit unserem Tipp der Woche an. Was haben wir uns ausgesucht, Basti?
Wir haben uns, ja, ich weiß nicht, ob es Wettlabor, obwohl es eine Kombination aus beidem. Wir gucken ja immer auf interessante Value-Quoten. Und gleichzeitig haben wir auch immer noch einen Geheimschlüssel fürs Wettlabor. Und haben uns zwangsweise, will ich es mal nennen, mit dem VfL Wolfsburg beschäftigen müssen, der in St. Pauli spielt und zu unserer Verwunderung eine höhere Quote hat als St. Pauli.
Was ein natürlich absoluter Wahnsinn ist.
Was natürlich daran liegen könnte, dass Wolfsburg auch nicht ideal in die Saison gestartet ist und St. Pauli in Dortmund zumindest gut mitgehalten hat. Mir reicht das aber nicht aus, um dem Bookie hier zuzustimmen und zu sagen, St. Pauli ist der Favorit. Das sehe ich überhaupt nicht. Wolfsburg individuell viel, viel besser aufgestellt. Haben durch dieses Spiel gegen Bremen jetzt auch Druck, dass es nicht komplett irgendwie hinten reingeht. Und eine 2,7er Quote für einen Wolfsburg-Sieg in St. Pauli muss man tippen. Weil diese Quote ist meiner Meinung nach 0,7 Prozentpunkte zu hoch.
Ja. Also ich finde eine 2,7 auch einen absoluten Value-Bet. Ich habe es ja vor der Saison schon gesagt, ich glaube, St. Pauli und Kiel werden es halt enorm schwer haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, St. Pauli ist für mich eher im Moment fast sogar eine positive Überraschung. Die haben in Dortmund hervorragend gespielt, hätten da auch tatsächlich fast schon einen Sieg verdient gehabt oder wenigstens einen Punkt. Die haben zu Hause gegen Leipzig ein 0-0 gehalten. Die haben in Freiburg 3-0 gewonnen. St. Pauli macht es eigentlich echt gut, aber, und dann kommt wieder das, was du gerade eben gesagt hast, die individuelle Qualität auf dem Papier der Spieler zwischen St. Pauli und Wolfsburg zeigt halt eigentlich schon einen Klassenunterschied zwischen erster und zweiter Liga. Von daher ist das 2,7 etwas, was man mitnehmen muss. Hadi, wie siehst du's?
Ja. Pech gehabt in Dortmund, aber ich gehe da auf jeden Fall mit. Problem ist, bei Wolfsburg wird's dann auch irgendwann eng, ne? Mit dem Trainer und so. Weil ich glaube, die hatten auch ganz andere Ambitionen vor der Saison.
Ja, haben sie ja anscheinend jedes Mal. Aber wir tippen, dass es diese Woche reichen wird für den VfL Wolfsburg und dass sie auf Hamburg St. Pauli gewinnen werden. Wie gesagt, wir bewegen uns hier circa in einem 2,7er Bereich. Auch dazu empfehlen wir immer den Besuch bei wettfreunde.net. Klickt auf Bundesliga und dort auf Prognosen und sucht euch dann das Spiel aus, in dem Fall dann Hansa Pauli gegen Wolfsburg, und schaut euch die weiterführenden Stats und Prognosen an, und von dort aus kommt ihr dann auch bequem zu den Bookies eurer Wahl. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal, was diese Woche in der Küche los ist. Und dieses was los ist in der Küche hat, oder die Formulierung hat einen bestimmten Grund. Denn es ist etwas passiert, was wir im Wettbrötchen tatsächlich so noch nicht hatten. Unser Gastkoch, den wir diese Woche engagiert haben, ist einfach in Streik getreten, Basti.
Der ist sauer.
Ja, oder ja, der ist sauer, aber hat ja dann einfach Arbeit verweigert.
Genau.
So.
Ja, hören wir uns das doch mal an. Liquid Walker, Rapper aus Berlin, Freund von Hardy und mir, ist wirklich sauer. Und wir haben erst gedacht, brauchen wir jetzt ein alternatives Gericht? Und dann haben wir gesagt, nee, dann gibt's heute mal nichts zu essen. Dann ist es so.
Guck mal, Bruder, ich sag ganz genau gar nichts mehr. Du guckst jetzt diesen Schein hier an, ja. Screenshot hat nicht gereicht vom Format her, da fehlt oben drauf jetzt noch Handicap Leipzig. Alles durchgegangen, außer Frankfurt. Warum fickt Frankfurt immer meinen Schein, Bruder? Warum fickt Frankfurt? Du schuldest mir 5000 Euro. Guck auf diesen Schein jetzt, du schuldest mir 5000 Euro. Wenn du mir das überweist, dann gebe ich dir gerne eine Prognose und ein Shoutout für deinen Podcast ab. Aber ansonsten passiert ganz genau gar nichts. Mein Name ist Liquid Walker und Wettbrötchen ist bei mir unten durch, weil ich rede nicht mehr mit Frankfurtern, solange mir Frankfurt 5 von 5 Scheinen in Folge versaut. Tut mir leid. Ich glaube, mindestens 23.000 Euro schuldet ihr mir jetzt.
Oh je, oh je, oh je.
Axel, vielleicht solltest du als Kölner mal das nächste Tagesgericht bei ihm anfragen.
Ja, mach ich.
An dieser Stelle legt mein Bruder danke für, keine Ahnung.
Für Transparenz und Offenheit.
Ja, aber uns geht's, ja, wir haben auch schlechte Laune bezüglich des letzten Spieltags.
ja, aber das ist tatsächlich noch nie passiert. Der Gastkoch richtig sauer und ja, wir müssen das so hinnehmen und sagen, liebe Gäste, sorry, guck, macht am besten mal Uber Eats auf. Hier gibt's heute nichts.
So ist es.
Ja, müssen wir was zur Verfügung stellen? Nee, ne?
Nö.
Nö. Küche geschlossen.
Küche ist geschlossen.
Ja. Weil aufgrund technischer Schwierigkeiten.
Aufgrund von Kühlkettenunterbrechung gibt es heute leider Gottes nur die Fresstüten auf die Schnelle.
Ja. So. Trotzdem beste Grüße nach Berlin und am Wochenende trefft ihr euch ja wahrscheinlich.
Schauen wir mal.
Ja.
Nee, also mit dieser Laune will ich ihn nicht sehen.
Ah. Gut. Dann schauen wir mal, was die Straße diese Woche anzubieten hat.
Morgens 9:30 in Deutschland.
Hör mal zu, Bitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. 5er Quote auf Schalke gegen Hannover. 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Bitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhofviertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin, Bitschko jedna.
Was hast du uns mitgebracht, Hadi?
Da meine Abneigung Bayer Leverkusens nach dem letzten Spieltag noch größer wurde und Werder Bremen in Wolfsburg, ich persönlich ein sehr, sehr geiles Spiel abgeliefert hat und das Spiel auch verdient gewonnen hat, sage ich, dass Bremen daheim Leverkusen schlägt. Wir sprechen hier aktuell von einer Quote von 55 bis 75. Checkt das bei den Freunden von den Wettfreunden ab. Da könnt ihr dann die beste Quote für euch dann rauspicken. Und ja, die Straße sagt, Bremen gewinnt zu Hause gegen Leverkusen. Und dann wird alles wieder gut und wir brauchen nicht mehr über Ermesstaschen und Ermessungsspielräume zu sprechen. Okay. Andrich, ne, weißt du Bescheid?
Ich weiß tatsächlich nicht, ob mir das jetzt als Frankfurter irgendein befriedigendes Gefühl geben würde, wenn Bremen zu Hause gegen Leverkusen gewinnt, aber gut, wenn du das so...
Doch, empfindest. Klar, wenn du es auf dem Schein drauf hast.
Ja.
Deswegen sagen wir, die Straße sagt, Bremen schlägt Leverkusen.
Wenn das jetzt umgesetzt wird und nächste Woche wieder wütende Sprachnachrichten von Liquid Walker kommen, dann weißt du Bescheid.
Ja. Das soll mich mannt.
Okay, also unser Straßenschein diese Woche. Werder Bremen gewinnt gegen Bayer 04 Leverkusen. Und damit sind wir dann auch schon bei unserer Kategorie 4 Köpfe, keine Meinung. Ihr wart natürlich diese Woche auch wieder gefragt und wir haben auch noch Tipps dabei.
Man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Scheiße!
Hoch, das war jetzt schnell. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Ah, das war das falsche Ding. Verdammt nochmal. Ich hatte es ja neu gemacht.
Ja.
Mann.
Einsatz ich, verpasst, weil
nein,
du nicht
ja, wusstest,
dass du einen Einsatz
musste,
hast.
Nein, ich hatte es ja, ich hatte es ja sogar gemischt. Ich muss mal die alten Sachen hier vom Soundboard runterschmeißen. Ich mach's nochmal. Aber ich schneide nicht, bin ich jetzt zu faul für.
Man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Wir haben 100 Leute gefragt.
Alles okay?
Ja, jetzt. Sorry, ist passiert.
Kein Problem.
Was haben wir den Hörern diese Woche kredenzt, möchte ich es nennen?
Heidenheim gegen Hoffenheim. Football's coming home. Absoluter Klassiker.
Football's coming home. Okay. Ja.
Was glaubt ihr, wie die getippt haben?
Ich glaube Heidenheim.
Tatsächlich, und Dietmar Hopp sollte sich einfach schämen. Ja. 77% sagen, dass Heidenheim gewinnt.
Das ist mal eine Aussage.
Ja. Die haben beide dieselbe Idee gehabt. Lass uns irgendein Provinzverein in die Bundesliga führen. Der eine hat das mit mehreren hunderten Millionen Euro gemacht. Der andere hat das mit harter Arbeit gemacht. Und Heidenheim ist wahrscheinlich momentan die bessere Mannschaft.
Wahnsinn. Darf man eigentlich auch keinem erzählen?
Nee, wir haben uns ja am Montag ausführlich mit Wolfsburg beschäftigt. Das gleiche in Grün kannst du auch mit Hoffenheim machen.
Ist das schon ein Derby?
Heidenheim gegen Hoffenheim?
Ja.
Für mich schon.
Schreibt uns mal in die Kommentare auf Twitter oder bei Instagram, würdet ihr Heidenheim-Hoffenheim als Derby sehen? Sehr gespannt. Na gut. Hadi, welches Spiel hast du uns mitgebracht für vier Köpfe?
Ich bin in Stuttgart gelandet. Und sage, dass das Spiel Stuttgart-Holstein-Kiel über 3,5 Tore, das ist eine softe 1,70er-Quote. Ja, Stuttgart unter der Woche ein super Spiel gemacht. Kiel ist immer gut für ein Tor, also könnte es so ein 3-1 für den VfB werden. 3,5 finde ich, ist da sehr, sehr realistisch.
Ja, Stuttgart am Dienstagabend bei Juventus.
Richtig gut gespielt.
Wahnsinnig gut gespielt. Wenn die das Tor in der Nachspielzeit nicht machen, werden die genauso sauer wie ihr gewesen nach dem Spiel. Weil das
1-0. Weil sie ihre Chance.
Nee, das 1-0 von Undav darfst du nicht abpfeifen. Das ist keine
Handachsel.
Ach Quatsch.
Ja, habe ich auch erst gedacht, aber dann habe ich gelernt, dass es so ist.
Die Regelung sagt, dass vor einem Treffer, wenn die Hand dabei ist,
aber
darf
die Hand
das
war
Tor
nicht dabei, es war, das war.
Du siehst, guck dir genau an, wie, guck
Nein,
dir genau
ich,
an, wie Undavs
genau
Arm.
Die T-Shirt-Linie gilt bei Torerzielung nicht, das wusste ich auch nicht.
Ja.
Ah. Okay.
Die gilt.
Wo fängt denn dann der
so.
Arm an?
Bei Komm, ja, sag du es mir. Da, wo der Schmerz
da,
anfängt,
wo dein
Axel.
Schmerz anfängt.
Ernsthaft. Pimmel, echt.
Ja.
Das ist sowas.
Penis.
Ja.
Aber das Kaka. Wusste ich auch nicht. Also ich habe mich im ersten Moment auch aufgeregt und habe gedacht, wollt ihr mich verarschen? So, weil der hat, ich meine, Stuttgart-Trikot ist ja auch noch super, weil die da so einen Abschluss haben für den Schiedsrichter. Aber scheinbar darf vor einem Tor gar nichts, was auch nur im Ansatz mit einer Hand zu tun hat, eine Rolle spielen. Also habe ich jetzt auch gelernt.
Für mich ist es kein Handspiel.
Ey, aber ganz ehrlich, sein Arm zuckt schon leicht.
Nee, die Schulter. Aber ist doch
gut, was Axel sagt. Wenn Knut Kircher einen Ermessensspielraum haben darf, darf Axel den auch haben.
Ja, denke ich doch auch.
Ja, definitiv, voll. Aber ja, ich meine, Leute,
Fans, holt euch den Fußball zurück, Alter. Wir haben jetzt auch Ermessensspielräume.
Ja.
Sag's jetzt mal.
Ich finde es halt aber auch ein bisschen traurig, dass man über sowas, ich meine, sowas wäre vor, keine Ahnung, vor dem Videobeweis ja niemals irgendwie realistisch gewesen, dass man über sowas diskutiert, was dem UNDAF da passiert ist. Aber Fakt ist, es ist Handspiel. So. Da meldet sich der Videoassistent, weil er ihm da keinen Ermessungsspielraum lässt. So, und sagt, hier, hör mal zu, Bruder, deine Hand war da, der Ball ist drin, zählt nicht. Ganz einfach. So.
Ja, gut.
Aber in der Bundesliga funktioniert das nicht.
Und das ist halt das Ding, ne? Das habe ich mir nämlich auch gedacht, als ich das gehört habe von dieser Regel, habe ich mich gefragt, wer wird die alles konsequent umsetzen? Und ich bin mir sicher, dass wir Spiele sehen werden, wo genau die gleiche Szene stattfindet, wo das Tor dann gegeben wird. 100%.
Na klar.
Ja.
Das ist ein komplexer Bullshit langsam, ey.
Und irgendwann kommt dann, ich kann mir schon denken, wir gewinnen bei Union Berlin durch einen gegebenen Elfmeter, der irgendwie keiner ist, aber irgendwie ist er dann doch einer und dann stehen wir auf der Pressekonferenz. Ja, letzte Woche wurden wir benachteiligt, heute die. Es gleicht sich am Ende des Tages wieder aus, aber das kann's ja auch nicht sein, ne? So.
Ja, also, keine Ahnung, ich fand's merkwürdig, aber okay. Was auch ein bisschen merkwürdig war, und damit leite ich dann mal auf meinen Tipp für vier Köpfe über, der Auftritt des BVB bei Real Madrid am Dienstagabend. Erste Halbzeit, hervorragendes Spiel, also wirklich hervorragendes Spiel, nur um es dann in der zweiten Halbzeit einfach komplett einzureißen, weil Nuri Sahin irgendwie gedacht hat, ich habe eine Idee, ich wechsle mal den Sieg aus. Ich nehme Malen und Gittens raus und bring Anton und Groß und damit war das Spiel irgendwie, keine Ahnung, gedreht und Real zerreißt den BVB in der zweiten Halbzeit und gewinnt die zweite Halbzeit 5-0 mit teilweise ernsthaft erschreckenden Leistungen wie Emre Can vor dem 4-0 gegen Vini Junior einfach stehen bleibt und sagt, ja, da komm, lauf, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Wie Niklas Süle komplett die Orientierung verliert gegen diese zugegebenermaßen nicht so unglaublich schlechte Offensive von Real. Ah, das war schon dramatisch.
Ihr müsst mal auf den Gesichtsausdruck von Emre Can gucken.
Ja, der einfach sagt, ja, komm.
Als er gemerkt hat, oh, das ist nicht der Vasquez, das ist der Mbappé, das ist der Vinicius Junior. Bleib mal lieber stehen, bevor da irgendwelche Memes entstehen.
Also, ja, das Meme sollte Süle sein, wie der sich da, naja, egal. Auf jeden Fall, kein Vergleich zum Champions League Finale, wo der BVB ja tatsächlich wirklich die Chance gehabt hätte, die Champions League zu gewinnen gegen Real. In dieser zweiten Halbzeit sah es halt wirklich nach einem Klassenunterschied aus und ich könnte mir vorstellen, dass das auch einen kleinen Selbstbewusstseinsknick für den BVB ausgemacht haben könnte. Die spielen am Samstag in Augsburg und mein Tipp ist, dass Augsburg dieses Spiel gewinnen wird. Ich glaube, die Leere nach dieser zweiten Halbzeit beim BVB wird größer sein als erwartet. Augsburg wird dieses Spiel gewinnen und hier einen Außenseitersieg landen. Mein Bauchgefühl, was hast du uns mitgebracht, Basti?
Ich sage, dass Mainz 05 Borussia Mönchengladbach besiegen wird. Ich halte Mainz immer noch für ein Team, was eine gute Saison spielen wird. Habe ich von Anfang an gesagt, hat sich nicht komplett bewahrheitet. Ich bleibe aber noch dabei, dass die eingespielter und besser drauf sind als Borussia Mönchengladbach. Die haben jetzt zwar dank Tim Kleindienst gegen Heidenheim gewonnen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Wende war oder ob das den Schmerz, der da noch entstehen wird, nur verschoben hat. Für mich Mainz klarer Favorit. Quote ist über 2,2. Von daher gehe ich hier rein.
Dann machen wir das. Hervorragend. Gut. Damit haben wir dann unserer Pflicht, würde ich es fast sagen, für diese Woche Genüge getan, euch mit Tipps fürs Wochenende zu versorgen, trotzdem wir immer noch ambivalente Gefühle gegenüber dem Fußball in uns tragen. Aber naja, es wird sich alles wieder relativieren. Hoffen wir jedenfalls. Das war das Wettbrötchen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tell your friends. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Da ist noch gar nicht November. Halloween ist nächste Woche.
Halloween. Evelyn.
Ja, müssen wir uns verkleiden. Gucken wir mal. Bis dahin.
Ich verkleide mich als Ermessensspielraum.
Ja. Ich trage ein MS-Kleid.